HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit der Hugenottenköchin Christa Gombel. Gastgeberin ist Christiane Hillebrand. Frau Gombel, erstmal herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Kochen und Geschichte, das haben Sie mir im Vorfeld verraten, das waren Ihre beiden Lieblingsfächer in der Schule. Und heute verbinden Sie das beides miteinander, denn Sie vermitteln auf lebendige Art und Weise Geschichte, beim Kochen zum Beispiel. Sie bieten Kochkurse an unter dem Motto Kochen mit Geschichte. Sie haben mittlerweile 5 Kochbücher herausgegeben, geschrieben, Rezepte zusammengetragen. Und das Besondere ist, dass Sie sich da ganz der Küche der Hugenotten widmen. Und über die hugenottische Küche werden wir uns natürlich ausführlich unterhalten. Zunächst interessiert mich aber mal, wie kommt es denn überhaupt, dass Sie sich mit der hugenottischen Geschichte befassen? Sie kommen aus Eringshausen-Greifenthal, das ist ein ehemaliges Hugenottendorf. Wie kommen denn die französischen Glaubensflüchtlinge nach Mittelhessen?
Ja, das ist eigentlich ungewöhnlich. Die meisten, die an Hugenotten in Hessen denken, denen fällt jetzt Marburg, Kassel ein oder dann die Gegend rund um Frankfurt, Friedrichsdorf, Neu-Isenburg, Offenbach. Und in Mittelhessen vermutet eigentlich fast niemand Hugenotten, aber dennoch gibt es 2 kleine Dörfer. Das ist mein Heimatdorf Greifenthal und das zweite Hugenottendorf Dorphausen.
Beide im Landilkreis, Ortsteile von Eringshausen.
Ja, genau.
Wie war das damals? Also den Ortsteil Greifenthal, den gab es eigentlich gar nicht. Dorphausen war aber schon vorhanden.
Ja, Graf Wilhelm Moritz zu sonst Greifenstein nahm also bei uns Hugenotten auf. Und er tat etwas, was es sonst in ganz Deutschland während der Ansiedlung niemals gab. Er ließ ein gesamtes Dorf für diese Flüchtlinge räumen.
Dorphausen war das damals.
Das war Dorphausen, genau. Und dann plante er noch die Gründung eines zweiten Dorfes. Und da war die eigentliche Keimzelle ein Gutshof, den er besaß. Und da kam dann das Dorf Greifenthal als Neugründung um diesen Hof herum.
Man muss sich das heute mal vorstellen. Ne? Da kommen Flüchtlinge aus Frankreich und der Graf sagt, so bitte mal alle umziehen. Wir brauchen dieses Dorf für die hugenottischen Flüchtlinge. Also so einfach war das bestimmt für die Menschen damals nicht.
Nein, ich glaube auch nicht das. Aber sie hatten gegen den Grafen keine Chance. Er war ja ein absoluter Herrscher und auflehnen war, glaube ich, sinnlos. Das hätte nichts gebracht für die Bewohner.
Gut, die haben Abfindungen bekommen. Es wurde auch dafür gesorgt, dass sie ein anderes Heim bekommen haben. Ganz so leer standen sie ja dann nicht da.
Ja.
Trotzdem ist es, glaube ich, nicht einfach, sein Elternhaus mit langer Geschichte zu verlassen.
Genau, wenn man schon seit mehreren Generationen ein Bauernhaus bewohnt und es heißt auf einmal ausziehen. Ich glaube, das war keine glückliche Situation für diese Dorfbewohner.
Mhm. Warum sind die Hugenotten damals geflüchtet?
Ja, wir haben ja dieses Jahr das große Reformationsjahr, Martin Luther, und in Frankreich brachte Johannes Calvin die Reformation. Und diese Religion hat sich eigentlich im Lande sehr schnell ausgebreitet, und zwar in Regionen, die auch heute noch von Protestanten bewohnt sind, und zwar im Languedoc bis hinauf zu den Cevennen, dann die alte Provinz Dauphiné, heutige Département Drôme, die Region nördlich von Paris, Teile von der Champagne, Teile von der Picardie und die Region rund um La Rochelle. Dann kam es zu den Religionskriegen und unter Ludwig XIV. Kam es dann zur Vertreibung der Hugenotten, weil sie als Protestanten keine Bleibe in Frankreich hatten. Also Ludwig XIV. Wollte nur die katholische Religion im Land haben und somit haben die Protestanten Frankreich verlassen.
Die Ansiedlung in Mittelhessen ist jetzt über 300 Jahre her.
Ja, über 300 Jahre.
Wie war das damals? Was haben die mitgebracht? Die kamen ja wahrscheinlich mit nicht viel hierher.
Auf ihrer Flucht von zu Hause konnten sie nicht viel mitnehmen. Sie konnten ein paar Kleider übereinander ziehen, sie konnten ein bisschen Essen einpacken und das war eigentlich alles. Aber ihre Aufnahme gewährleistete ihr Reichtum, den sie im Kopf mitbrachten. Es war, Historiker haben ja gesagt, es war die Elite Frankreichs, die das Land verlassen hat. Also sie waren hochqualifizierte Handwerker und Kaufleute. Und das war natürlich im Ausland sehr willkommen.
Das heißt, das war auch ein Grund, dass der Graf Solms Greifenstein damals gesagt hat, kommt zu uns, siedelt euch hier an, weil er muss ja auch irgendwie einen Vorteil davon gehabt haben. Oder war es einfach nur Menschenliebe?
Nein, das glaube ich weniger. Also das Solmser Land war von Bauern besiedelt Und jetzt auf einmal den Gedanken zu haben, ich kann jetzt hochwertige Handwerker in meinem Herrschaftsgebiet ansiedeln, das war natürlich für die Landesherren sehr verlockend. Und sie brachten eben Berufe mit, die man vorher noch nicht gekannt hat.
Welche zum Beispiel?
Paris gab damals schon den Ton für die Mode an. Alles, was die Damen schick und adrett machte, musste man vorher im Ausland kaufen. Die ganze Tuchbearbeitung, Stoffe, alles, was man zum Schönermachen benutzte, Handschuhe, Hüte, Schuhe, Strümpfe, das war alles, also gerade die Strumpfwirkerei war bei uns hier in Greifenthal und Aubhausen ein ganz wichtiger Wirtschaftszweig. Das hat also die wirtschaftliche Blüte gebracht und die Gedanken des Grafen gingen auch auf, dass er sagte, ich nehme diese Leute auf. Sie waren sehr fleißig, sie waren sehr ehrgeizig, sie dankten also ihrer Aufnahme damit, dass sie besonders arbeitsam waren und die Region kam zur wirtschaftlichen Blüte.
Es waren, glaube ich, knapp 200 Menschen, die damals in den beiden Orten angesiedelt wurden.
Ja, also der Anfang war erst eine Gruppe, aber es war ja dann ein ständiges Kommen und Gehen. Man muss sich das so vorstellen wie im Bienenstock. Die einen kamen, die anderen zogen weiter. Also in beiden Dörfern nachher zusammen waren es dann nachher zum Schluss circa 400 Personen.
Ja. Wie war das? Haben die schnell Anschluss gefunden auch? Oder war da erstmal so eine Ablehnung, sagt, das sind jetzt, die haben uns hier im Prinzip das Land weggenommen? Weiß man da was drüber?
Ja, ich denke, diese Situation, dass die Bewohner von Daubhausen umgesiedelt wurden, das hat sich ja sicherlich im ganzen Umkreis auch verbreitet. Das war schon etwas, wo die Leute wahrscheinlich schon mal ablehnend waren. Dazu kam, dass der Graf wünschte, dass die französische Sprache rein und sauber erhalten bleiben soll. Das heißt, in beiden Dörfern wurde bis 1825 nur Französisch gesprochen. Und somit war, glaube ich, gar nicht die Möglichkeit geschaffen, dass Kommunikation zu den umliegenden Dörfern möglich war.
Es hat schon lange gedauert, bis sich das ein bisschen vermischt hat wahrscheinlich auch.
Ja,
ne?
Ja, mit Sicherheit so langsam. Natürlich wurde dann so langsam untereinander schon auch mal geheiratet. Aber in den Anfangsjahren hat ein französischer Flüchtling auch eine Frau seinesgleichen gesucht.
Gibt es heute noch ein paar französische Namen in den Dörfern?
Ja, wir haben also noch viele Familien, die auf französische Wurzeln zurückblicken. Wir haben also noch Goubeau, wir haben noch Arabin. Bei uns ist der Name Rombeau und den halten wir ja auch sehr in Ehren.
In dem Haus, in dem Sie leben, das ist nach Rombeau benannt, das Maison Rombeau. Und da sprechen wir nachher auch noch ausführlicher drüber. Aber diese ganze Geschichte, Sie selber haben ja nicht persönlich hugenottische Vorfahren. Ich habe es eingangs erwähnt, Geschichte, das war eigentlich immer so mit Ihr Lieblingsfach, da haben Sie sich für interessiert. Das heißt, Sie haben sich richtig auch in diese Geschichte eingearbeitet.
Ja, also ich habe in der Hugenottenfamilie eingeheiratet und konnte eigentlich meine ganzen Vorlieben so richtig ausleben. Ich konnte mich so richtig reinfallen lassen und das war für mich natürlich auch super interessant, die Geschichte der Familie zu erforschen und die Geschichte der ganzen Region. Das hat mich wahnsinnig interessiert.
Und Sie haben uns natürlich, Frau Gombel, auch Musik mitgebracht, die zum Thema passt. Musik aus Frankreich. Und ich schlage vor, wir stimmen uns ein bisschen ein mit Musik und dann sprechen wir über die hugenottische Küche, die Ihnen ja auch sehr am Herzen liegt. Der erste Titel, den Sie uns mitgebracht haben, kommt von Jan Tiersen, Veillet. Was ist das für eine Musik? Warum haben Sie da eine persönliche Beziehung zu?
Ja, das ist sowas, wo man sich richtig so auf Frankreich einstimmen kann. Und gerade bei unseren Kochkursen ist das immer für die Gäste so die Begrüßungsmusik. Wer dann das Maison Rombeau betritt, der fühlt sich also schon gleich so ein bisschen auf Urlaub.
Sie hören HR2 Kultur, die Sendung Doppelkopf. Und zu Gast ist heute Christa Gombel, die uns auch diese Musik mitgebracht hat. Musik aus Frankreich, Jan Tiersen, La Veillée. Frau Gombel, Sie haben erzählt, Sie bieten Kochkurse an. Bei Ihnen zu Hause wir haben es eben schon mal kurz angesprochen, im Maison Rombeau in Ehringshausen-Greifenthal im Lahn-Dill-Kreis ist das. Kochkurse, da geht es um die hugenottische Küche. Wir haben eben schon erklärt, warum hugenottische Küche. Das hat eine lange Tradition. Sie haben eingeheiratet in eine Hugenottenfamilie. Wenn man jetzt von hugenottischen Rezepten spricht, sind das typisch französische Rezepte oder wie unterscheidet sich das nochmal?
Ja, ich dachte mir, es ist eigentlich schade, wenn diese Rezepte, die in den Familien so als Traditionsgerichte zubereitet werden, irgendwann verloren gehen. Und da habe ich den Einfall gehabt, dass ich mich auf diese Rezepte konzentriere. Das sind ja alles Rezepte französischen Ursprungs, haben sich natürlich im Laufe der Zeit auch ein bisschen verändert, weil manchmal die Zutaten, die man so aus der Heimat kannte, vielleicht im Gastland nachher, im neuen Aufnahmeland nicht vorhanden waren. Da musste man schon ein bisschen experimentieren. Aber im Grunde genommen hat jedes Rezept den französischen Kern und das schmeckt man natürlich dann auch heraus.
Also Rezepte, die sozusagen von den Flüchtlingen, von den hugenottischen Flüchtlingen dann in ihren neuen Heimatländern gekocht wurden.
Das so ist das richtig, ja. Mhm. Ja.
5 Kochbücher haben Sie geschrieben, herausgebracht, zusammengetragen. Wo haben Sie die ganzen Rezepte her?
Ja, begonnen habe ich eben mit meiner Heimatregion. Das war das erste Buch und ich hatte ja mein erstes Interview im HR und die Leute haben das gehört und dann kamen natürlich Leute aus ganz Hessen auf mich zu oder auch aus angrenzenden Bundesländern und haben mich angesprochen und haben gesagt, wir haben noch ganz tolle Rezepte von unserer Uroma. Das ist ein Buch, das liegt auf dem Speicher und vielleicht können Sie ja mal vorbeikommen, vielleicht gucken Sie mal durch, Sie können noch was brauchen. Ja, und dann kamen die Rezepte eigentlich in Hülle und Fülle zu mir geflattert und da habe ich gedacht, na, die kannst du jetzt eigentlich nicht einfach in die Schublade legen und da gab es dann immer mehr Bücher und ich habe meine Suche dann ausgeweitet auf ganz Deutschland, überall aus hugenottischstämmigen Familien gesammelt und sogar mittlerweile weltweit kommen Rezepte zu mir. Also das ist eine ganz spannende Aufgabe, weil ich die Rezepte ja auch alle ausprobiere und teste und mit Gastessern dann entscheide, es kann so zubereitet werden oder wir müssen da noch ein bisschen verändern dran.
Wenn Sie sagen weltweit, aus welchen Ländern zum Beispiel?
Ja, aus Amerika, aus Südafrika. Wir haben sogar eine Verbindung zu einem Hugenotten-Nachkommen auf der Insel Mauritius. Den haben wir besucht und haben also von ihm auch ganz tolle Rezepte dann bekommen.
Was gibt es da für spezielle Zutaten?
Man kochte halt in Südfrankreich mit südlichen Gemüsen, mit Olivenöl, mit Fisch. Im Norden wieder ein bisschen anders, mehr mit Eiern, mit Buttern. Und jede Region hat ihre Spezialitäten. Und ich finde natürlich, wenn Sie mich fragen, was jetzt mein hugenottisches Lieblingsrezept wäre, das ist im Herbst eine wunderschöne Maronensuppe. Die Marone ist ja als Frucht eigentlich in den Cevennen ein Lebensmittel, was in allem fast verwendet wird. In Deutschland kennt man so oft nur auf dem Weihnachtsmarkt, dass man sich ein bisschen die Finger dran wärmt. Aber das gibt also ganz tolle Rezepte damit. Und im Sommer, da kochen wir also auch mit Vorliebe, mit vielen Kräutern, mit Lavendel. Wir haben ja im Maison Rambeau einen großen Lavendelgarten mit über 300 Lavendelstöcken. Also es ist was ganz Wunderbares, wenn man da durchgeht. Die ganzen Düfte, die Aromen, die sich da mischen vom Rosmarin, vom Thymian. Und das sind also dann schon unsere Zutaten auch.
Also Kräuter, ganz wichtig. Welche Zutaten waren am Anfang schwer zu bekommen? Gab es da ein paar Sachen, wo Sie gesagt haben, da müssten wir jetzt eigentlich nach Frankreich fahren, um das zu bekommen? Aber das ging ja den Flüchtlingen damals ja wahrscheinlich dann auch so.
Ja, also zur Ankunft der Hugenotten kannte man in Deutschland nur wenige Kohl- und Rübensorten. Also ich würde sagen, die Küche war eigentlich recht einfach und eintönig. Und die wenigsten wissen, dass wir eigentlich den Hugenotten fast unseren ganzen, wenn man sich jetzt mal so vor dem geistigen Auge so einen Bauerngarten vorstellt, das meiste haben wir diesen französischen Flüchtlingen zu verdanken. Mhm. Da wäre zum Beispiel die Erbse, die grüne Bohne, die Karotte, der Blumenkohl, der Spargel, die Salate überhaupt. Salate kannte man gar nicht. Die sind also erst ganz neu in Deutschland eingeführt worden. Und das Kochen mit Kräutern war auch vorher nicht bekannt. Die Mönche im Kloster, die hatten zwar einen Heilkräutergarten, einen Küchenkräutergarten. Aber wenn sie zur damaligen Zeit als Frau gesagt haben, ich koche mit Kräutern und kenne mich da gut aus, da wurden sie schon fast als Hexe verdammt und standen mit einem Bein schon auf dem Scheiterhaufen. Und mit den Hugenotten wurde das Kochen mit Kräutern dann salonfähig.
Jetzt haben Sie eben gesagt, Sie haben einen Lavendelgarten mit 300 verschiedenen Lavendelsträuchern. Was haben Sie sonst noch für Kräuter bei sich im Garten?
Ja, also ich bringe mir aus Frankreich natürlich von jeder Reise etwas mit, zum Beispiel den Vervain, der hat so ein zitroniges Aroma. Das ist also der einzige Stock, der in Deutschland nicht überwintert. Den müssen wir immer ausgraben und im Frühjahr wieder neu einsetzen. Aber ansonsten haben wir viel Zitronenmelisse, wir haben Liebstöckel, wir haben Pimpinelle, wir haben Thymian, wie gesagt, Rosmarin. Und das sind eigentlich diese Aromakräuter auch, die sehr, sehr viel Duft und sehr viel Würze abgeben auch dann.
Wenn Sie zu Hause kochen, kochen Sie nur nach hugenottischer Küche oder gibt es da auch mal ein paar Ausrutscher?
Ach, wissen Sie, ich bin eigentlich zu allem offen. Wir kochen natürlich, möchte ich sagen, vorwiegend mit Rezepten französischen Ursprungs oder wir haben ja viel Inspiration, aber wir kochen auch mal ganz gerne mal hessisch, je nach Jahreszeit, wie es draußen ist.
Sie bieten ja Kochkurse an, lebendige Geschichte, also Sie vermitteln über die Kochkurse auch die ganze Geschichte, das, worüber wir jetzt auch gesprochen haben. Wie läuft sowas ab?
Die Idee kam mir eben bei der Renovierung unseres Familienhauses, das wir dann wieder Maison Rambeau getauft haben. Ich dachte, das ist eigentlich ein wunderbares Ambiente für Gäste. Und da war es eigentlich als Kochbuchautorin für mich naheliegend, das noch ein bisschen auszuweiten und dann eben auch Kurse anzubieten. Wir haben uns da sehr bemüht, diesem über 300 Jahre alten Haus wieder so ein bisschen den französischen Flair einzuhauchen, den eigentlich damals die Vorfahren der Familie mitgebracht haben. Wir haben sehr viele Reisen nach Frankreich gemacht und haben uns sehr viel angeguckt und wir haben uns beim Renovieren eigentlich überhaupt kein Zeitlimit gesetzt, sondern wir haben sehr viel gesucht und zusammengetragen und hatten natürlich auch aus dem Haus noch sehr viele alte Sachen. Das war ja ein riesengroßer Speicher, wo früher überhaupt nichts weggeworfen wurde. Also wir haben aus großen Fundus schöpfen können. Und dann haben wir das Haus also ganz originalgetreu wieder renoviert. Der ganze Lehmaufbau wurde also von Fachleuten gemacht. Die Farben haben wir uns in Frankreich ausgesucht aus den Ockerbrüchen im Roussillon. Und ich glaube, es ist uns auch gut gelungen, denn die Gäste, die zu uns ins Haus kommen, die sagen immer, das ist wirklich, als würden wir einen Tag Urlaub in Frankreich machen.
Ich habe es ja auch mal besuchen können oder war mehrfach schon da, Frau Gommel, bei Ihnen. Es ist ein wunderschönes Fachwerkhaus auch von außen und von innen eben, ja, man ist in einem ganz anderen Ambiente und was ich am allerschönsten finde an dem Haus, das ist eigentlich ein Loch im Boden. Man fällt nicht rein, weil es ist mit einer Glasplatte abgedeckt. Das war mal ein alter Brunnen, glaube ich.
Ja, also zur damaligen Zeit einen Brunnen im Haus zu haben, war, glaube ich, schon Luxus. Mhm. Das war aber dadurch bedingt, dass es ja das Ursprungshaus des Grafen war. Und dieser Brunnen war aber zugeschüttet. Also es wusste keiner mehr so richtig, wo er war. Aber der Großvater von meinem Mann, der hat das ihm erzählt, hier war ein Brunnen im Haus. Und dann haben wir bei der Renovierung gedacht, die Gelegenheit gibt's nicht mehr. Wenn, müssen wir das jetzt rausfinden. Und dann haben wir ihn auch gefunden und haben ihn reingelegt und der ist natürlich jetzt die Zierde des Zimmers, ja, des Raumes. Da guckt also jeder gerne runter. Das geht also bis 13 Meter runter tief und ist oben mit einer Glasplatte verschlossen und es ist also ein Raumhighlight.
Etwas, was es sonst nicht in Häusern gibt, also wirklich ja. Sehenswert. Und man darf es sich ja auch ansehen, entweder bei den Kochkursen zum Beispiel oder wer einfach vorbeikommt, es ist ein offenes Haus. Also Sie haben gesagt, also wir haben nichts dagegen, wenn auch mal Interessierte einfach mal kommen und sich mit uns unterhalten und sich das anschauen. Das finde ich ja auch sehr schön. Also eine sehr einladende Familie.
Ja, Gastfreundschaft ist eine der hervorragenden hugenottischen Eigenschaften und das pflegen wir natürlich.
Das war ja, um es nochmal zu sagen, das einzige Haus, was damals stand in Greifenthal, wahrscheinlich ja. von den Grafen und der Rest hat sich dann erst angesiedelt. Das heißt, dieses Dorf ist damals entstanden.
Die französischen Familien mussten erst Wald roden, Wiesen urbar machen und haben sich dann neue Häuser gebaut. Es ist aber auch nur ein ganz kleines Straßendorf geblieben, also es hat sich nie groß ausgedehnt.
Wie viele Einwohner hat Greifenthal heute?
Also etwas über 300.
Ein kleines Dörfchen. Ja, dann reden wir über die Kochkurse, wie sie ablaufen, gleich und stimmen uns jetzt noch mal ein bisschen ein mit Musik. Und zwar, was hören wir als nächstes? Den Titel Paris von Camille.
Fini les balades le long du canal, les escaliers des cartes postales, c'est fini. Paris, c'est décidé, je me barre. Fini le ciel gris, les matins moroses, on est qu'à Toulouse, les briques sont roses.
Das war Camille mit dem Titel Paris. Sie hören die Sendung Doppelkopf in HR2 Kultur. Mein Name ist Christiane Hillebrand und zu Gast ist heute Christa Gombel, die Hugenottenköchin. Wir haben eben schon über die Rezepte gesprochen, Frau Gombel. Und ich hatte auch gefragt, wie laufen denn die Kochkurse ab? Da haben Sie erstmal über das tolle Haus gesprochen, in dem die Kochkurse stattfinden. Ihr Zuhause, das Maison Rombeau. Die Gäste, die kommen, die sind wahrscheinlich nicht nur aus Greifenthal und Umgebung, sondern die kommen auch von weiter her, oder?
Ja, also unsere Gäste kommen eigentlich aus ganz Deutschland oder auch schon aus Österreich, aus der Schweiz, aus angrenzenden Ländern. Die meisten Gäste sind schon etwas frankophil, kann man schon sagen. Aber es kommen auch Leute, die überhaupt nichts über die Geschichte wissen, die einfach sich mal so ein schönes Wochenende gönnen wollen. Und wir versuchen eben, den Gästen die Geschichte und die Rezepte der Hugenotten näher zu bringen.
Darf man sich da was wünschen? Wird das vorher abgesprochen, was gekocht wird? Schlagen Sie was vor? Wie läuft das ab?
Ja, also wir haben ja ein Jahresprogramm. Das beginnt im Januar, geht bis zum Dezember. Und jeder Monat steht halt dann unter einem besonderen Motto. Und die Gäste, die sich für unsere Kurse interessieren, die bekommen dann meistens erstmal so eine Infomappe und gucken sich das dann an. Und entscheiden sich dann für einen Monat, der ihnen besonders gut gefällt, das Monatsthema. Und wir kochen jetzt nicht vom 1. des Monats bis zum 30. das ist immer dasselbe, sondern es gibt ja auch Leute, die haben irgendwelche Allergien oder Unverträglichkeiten oder mögen irgendetwas, dass sie schon sagen, oh, das esse ich ja schon seit meiner Kindheit nicht. Und das möchten wir natürlich dann auch nicht auf die Menükarte setzen. Also deswegen ist für uns eine gute Vorplanung ist immer schon sehr wichtig.
Wie groß sind die Gruppen?
Es sind so 8 bis 10 Personen. Also es ist der familiäre Kontakt ist noch geschaffen und das ist uns auch sehr wichtig, denn das Haus ist mit so viel Liebe renoviert. Also es ist nicht geschaffen, große Gruppen da durchzuschleusen, sondern wir möchten eigentlich so die besondere Atmosphäre mit den Kursen mit einfangen.
Ein Stück Frankreich mitten in Hessen kochen und genießen in besonderem Ambiente, so haben sie es ja auch genannt.
Ja.
Ich kann mir auch vorstellen, dass man sich dann auch, wenn das vielleicht auch heterogene Gruppen sind, dass man sich trotzdem dann übers Kochen sehr gut kennenlernt und dass es hinterher
genau,
ein ganz schöner
kochen,
Nachmittag
kochen
war.
Genau, ist Teamwork und da sind oft Leute, da kennt morgens keiner den anderen und wir freuen uns immer, wenn wir sagen, die Gäste kommen morgens als Fremde und geht abends als Freunde auseinander. Und da ist uns also schon immer sehr wohl dabei.
Das haben Sie aber nicht jedes Wochenende, oder?
Ja, wissen Sie, wir möchten eigentlich jedem Gast seinen Wunsch erfüllen. Also wenn es irgendwie möglich ist, sagen wir eigentlich selten nein. Aber manchmal überschneiden sich Terminwünsche. Also wir sind da ganz variabel und wir telefonieren mit den Interessenten und wir finden immer eine Lösung, möchte ich sagen.
Seit dem Jahr 2000, 2001 finden diese Kochkurse statt. Ja, sehr häufig, wie wir gerade gehört haben, da braucht man schon viel Energie. Sie müssen ja dann auch immer die Gruppen anleiten. Wo holen Sie die ganze Energie her?
Ja, das ist aber eine sehr, sehr schöne Tätigkeit, weil man ist immer gespannt, wer kommt denn, was kommen für neue Gäste und man lernt neue Menschen kennen und ich denke, das ist etwas, was nie langweilig wird. Und das macht eigentlich gerade sehr viel Freude.
Zu Ihrer Familie gehören ja noch ein paar Personen, die dann auch mit dabei sind, die da mithelfen. Stellen Sie doch die Familie mal ein bisschen näher vor.
Ja, also ich würde sagen, ohne meine Familie wird gar nichts laufen. Also das ist das A und O. Das ist auch, wo man Kraft draus schöpft und dass auch jeder mit am gleichen Strang zieht. Das ist sehr wichtig. Natürlich unterstützt mich mein Mann nach allen Möglichkeiten und unsere Tochter Simone ist voll mit eingestiegen Und sogar unser kleiner Enkel Etienne, der ist schon mit und freut sich immer schon, wenn er den Gästen ein Geschenk überreichen darf.
Und das finde ich schön. Etienne ist ja jetzt sozusagen auch wieder ein französischer Name. Und da schließt sich der Kreis, ne?
Ja, das ist ein Name aus der Familie. Der erste Flüchtling, der seine Heimat in Frankreich verlassen hat von der Rombaud-Familie, das war der Vater Etienne. Und unser Enkel hat wieder diesen Namen aus dem Familienstammbaum bekommen.
Wann haben Sie sich denn auf die Suche gemacht nach, ist ja jetzt nicht Ihre persönliche Familie, sondern die Ihres Mannes, aber wann haben Sie sich auf die Suche gemacht gemeinsam nach Ihren französischen Wurzeln?
Ja, das war so Anfang der 80er Jahre. In der Familie war es natürlich immer bekannt, die Familie kommt aus Frankreich und sie sind also wegen ihrem Glauben geflüchtet. Aber so genau, wo die jetzt genau herkamen, wusste man eigentlich nicht. Wir hatten natürlich die Listen aus der Registrierung, da stand der Name schon drauf. Also da stand drauf Menglon aus der Dauphiné und irgendwann reifte in uns der Gedanke, wir möchten mal die Heimat der Vorfahren sehen. Also wir hatten da jetzt keine großen Erwartungen. Wir haben dann eine Michelin-Karte gekauft und haben die mit der Lupe abgesucht, bis wir dieses kleine Dorf Menglon gefunden haben. Es existierte tatsächlich noch. Und dann haben wir uns irgendwann ins Auto gesetzt. Die Vorfahren sind ja 1200 Kilometer zu Fuß gelaufen. Wir haben das dann bequem mit dem Auto zurückgelegt und haben dann tatsächlich dieses Dorf gefunden, hätten natürlich nie geglaubt, dass da mehr draus wird. Wir haben gedacht, es ist eine einmalige Reise und damit wäre das gewesen. Aber es kam ja noch viel mehr dazu.
Wie sind Sie damals aufgenommen worden in dem Dorf?
Wir haben unser Auto abgestellt und fragten dann einen Mann, der stand neben an der Straße, so mehr aus Spaß war das eigentlich so, haben wir gesagt, gibt es hier eigentlich noch eine Familie Rombaud? Und der zeigte dann so mit dem Daumen so, ja, die wohnen doch da unten, geht doch mal dahin, so ungefähr. Und das haben wir dann auch tatsächlich gemacht. Wir haben an diesem Haus geklopft und Madame öffnete uns die Tür und guckte uns ganz erwartungsvoll an und wir sagten dann, ja, wir wären vermutlich Verwandte aus Deutschland. Also wir hätten jetzt sagen können, wir sind gerade mit einem UFO bei Ihnen auf der Wiese hier gelandet. Das wäre wahrscheinlich dasselbe Gesichtsausdruck gewesen. Aber ich denke, umgedreht wäre das genauso gewesen, wenn bei uns jetzt auf einmal Leute aus Frankreich vor der Tür gestanden hätten. Die Überraschung war ja total. Keiner wusste ja was von dem anderen, denn sie haben ja nie eine Nachricht bekommen. Denn auf der Flucht sind ja auch viele gestorben. Es hätte ja auch sein können. Sie hätten Deutschland gar nie erreicht.
Aber daraus hat sich dann ja eine Freundschaft entwickelt,
ja, die bis natürlich heute reichte. Also wie sich die erste Überraschung gelöst hatte, dann wurden natürlich telefoniert und dann kamen die ganzen Rombaud-Teile der Familie zusammen. Das war natürlich nicht gleich beim ersten Besuch, da waren dann noch 2, 3 Besuche schon erforderlich. Und wir haben dann auch beim nächsten Besuch unsere ganzen Familienpapiere mitgenommen, haben festgestellt, also es sind tatsächlich Verwandte, die wir jetzt gefunden haben. Und das war ein sehr beglückendes Gefühl.
Und da reisen Sie ja immer noch mal wieder hin. Wie ist das für Sie, da hinzukommen? Was gefällt Ihnen da besonders?
Das Gefühl ist, als wie wir kommen nach Hause. Also das ist also ein sehr schönes Gefühl, das wir immer wieder haben, wenn wir dort die Heimat der Vorfahren besuchen. Und für uns, für meinen Mann und für mich ist es natürlich auch sehr schön, dass die nachfolgende Generation das weiterführt. Also es wäre ja jetzt schade, wenn wir haben jetzt diese Verbindung geknüpft. Also unsere Tochter ist natürlich auch mit der Hugenottengeschichte groß geworden und sie hat in Frankreich geheiratet. Unser Enkelkind ist in Frankreich getauft worden und die Patin ist eine junge Frau aus dieser Rombaud-Familie. Und damit ist eigentlich das auch gefestigt, dass das weitergeführt wird. Und da sind wir eigentlich sehr glücklich darüber.
Aber das ist schon was Besonderes, dass Ihre Familie sich da so engagiert. Ich nehme an, das ist schon relativ einzigartig.
Ja, also Völkerverständigung und Aussöhnung sind für mich auch wichtige Themen bei dieser ganzen Hugenottengeschichte. Die Hugenotten haben eigentlich mein ganzes Leben verändert und ich sehe es eigentlich immer im positiven Sinn. Ich glaube, man kann aus der Geschichte sehr viel lernen und muss es versuchen, in die heutige Zeit umzusetzen.
Waren die Vorfahren auch schon mal bei Ihnen zu einem Kochkurs gewesen?
Ja, die haben uns natürlich besucht. Die waren also auch sehr gespannt. Sie haben das alles mitverfolgt und haben uns ja auch in Frankreich dann schon geholfen, irgendwie Baumaterialien zu finden. Zum Beispiel der alte Kamin, der bei uns im Haus ist, den haben wir ja auch in Frankreich gekauft. Die Fußbodenfliesen sind aus Frankreich, die haben sie also auch den Verkauf schon vorbereitet. Also sie haben da eigentlich auch mitgelebt und haben das alles sehr interessiert verfolgt.
Und Sie haben ja bei sich im Ort in Greifenthal, Ehringshausen-Greifenthal, einen Brunnen bauen lassen. der auch an diese Freundschaft, auch überhaupt an die Ansiedlung der Hugenotten vor 300 Jahren erinnert. Ein Hugenottenbrunnen. Das war damals, wie lange ist das her? Ich glaube, der Erlös Ihres ersten Buches.
Meines ersten Buches, ja. Da war uns eben auch dran gelegen, dass wir jetzt nicht einfach da einen Stein hinstellen und da plätschert jetzt ein bisschen Wasser und wir sagen, das ist der Hugenottenbrunnen. Er sollte also auch einen Bezug zur alten Heimat der Flüchtlinge haben. Und da hat uns eben die französische Familie auch sehr geholfen. Sie haben also dann auch alle Brunnen fotografiert, die im ganzen Umkreis standen. Und wenn wir dann auf Besuch kamen, dann haben wir uns das angeschaut. Und dann haben wir uns eben für das Modell entschieden, das jetzt in Greifenthal steht. Und das ist also haargenau eine Kopie eines französischen Brunnens aus dem Tromtal.
Da gab es einen Pastor, der auch geholfen hat, ne? Der auch eine ganz besondere Bedeutung hat.
Denn der Brunnen wurde ja vom Bundessieger der Steinmetzjugend als Meisterstück gearbeitet. Und der wollte natürlich auch viele Schwierigkeitsgrade dran haben, damit er also eine besonders gute Note für sein Meisterstück bekommt. Und da haben wir dann auch wieder in Frankreich um Hilfe gefragt. Das war immer der Anruf, Hilfe, ihr müsst uns helfen. Und unsere Verwandten haben dann gesagt, ja, wenn ihr da noch was Besonderes braucht, da wissen wir einen Freund, der euch bestimmt hilft. Und das war ein Pastor, der schon im Ruhestand war, Charles Monod. Das war eine ganz wichtige Begegnung in meinem Leben, die ich, glaube ich, nie vergessen werde. Er hat uns so liebevoll aufgenommen und uns so viel Hilfe geleistet, dass ich immer mit sehr viel Emotion an diesen Mann zurückdenke.
Und er hat dann auch geholfen sozusagen bei der Gestaltung.
Sagte uns zum Beispiel, die Wasserspeier müssen in Form eines Fisches sein, weil der Fisch ist das Zeichen der Dauphiné. Er hat uns einen Spruch aus Matthäus 25 ans Herz gelegt. Der steht jetzt auf dem Brunnen zu Deutsch. Ich war ein Fremder und ihr habt mich aufgenommen. Und den fand ich auch so unheimlich wichtig, denn die Flüchtlingsgeschichte zieht sich ja wie ein roter Faden durch die Geschichte der Menschheit. Und der ist immer zutreffend. Und das haben wir also ihm wirklich zu verdanken.
Frau Kombel, wir machen wieder ein bisschen Musik, französische Musik. Das ist auch eine Musik, die Sie heute auch hören.
Ja, das ist jetzt schon mal was Flotteres. Wenn die Gäste beim Kochkurs gegangen sind und meine Tochter und ich, wir fangen dann an aufzuräumen, dann brauchen wir natürlich sowas richtig Flottes.
So heißt dieser Titel, gesungen von Ingrid. Französische Musik mitgebracht hat sie uns Christa Gombel. Sie ist heute zu Gast in der Sendung Doppelkopf in HR2 Kultur. Den Hugenottenbrunnen haben wir gerade erwähnt, Frau Gombel, der bei Ihnen steht, in Ihrem Heimatdorf in Greifenthal im Lahn-Dill-Kreis. Der Hugenottenbrunnen, es gibt aber auch einen Hugenottenwanderweg und da haben Sie auch mitgewirkt, den ins Leben zu rufen.
Ja, der Hugenottenwanderweg ist eine Initiative auch unserer Familie, denn wir haben schon sehr früh gemerkt, dass die Leute sich für die Geschichte interessieren und es kamen ja schon vor 30 Jahren oft Reisegruppen an und denen habe ich also schon, wie der Brunnen noch ganz neu war, was über die Geschichte erzählt und da habe ich gedacht, irgendwie ist das was, was die Region auch bereichert. Und da haben wir uns eben überlegt, diesen Hugenottenwanderweg, natürlich mit der Tourismusbranche der Region zusammen, das konnten wir ja nicht alleine machen, haben wir diesen Weg ausgeschildert. Er verbindet jetzt eben diese beiden Hugenottendörfer, Greifenthal, da ist der Start, er führt nach Dorphausen, dann zu dieser Stelle im Wald, dieser historische Platz, der Welsche Born, wo der Überlieferung nach der Graf Wilhelm Moritz die Hugenotten gefunden haben soll. Dann geht's weiter zur Burg Greifenstein und wieder zurück zum Ausgangspunkt. Es ist also ein Rundweg von 16 Kilometer, den man ganz gemütlich gehen kann. Man kann den auch abkürzen, wenn einem das zu weit ist, kann man auch irgendwo unterwegs einsteigen. Es gibt dazu einen Flyer mit der Wegbeschreibung, den können Interessenten auch gerne bei mir anfordern. Und damit haben wir eigentlich da, glaube ich, eine ganz gute Lücke geschlossen gehabt. Und wir waren natürlich sehr erfreut, wie plötzlich auf einmal die Planung eines Fernwanderweges an uns herangetreten ist. Und es hieß, es soll ein Fernwanderweg von Südfrankreich aus der Heimat unserer Vorfahren bis nach Bad Karlshafen im äußersten Zipfel von Hessen führen. Und das Projekt ist wunderbar gelungen. Der Weg ist als europäische Kulturroute zertifiziert worden. Und unser bestehender Weg ist eben da als Wegschleife eingebaut mit.
Und man findet das auch alleine? Das heißt,
ja,
jemand,
der ist also ausgeschildert, ein weißes Schild mit dem Hugenottenkreuz drauf. Also man kann das jetzt wunderbar laufen, auch ohne Beschreibung. Also man findet immer diese Weganzeige.
Kommt man dann auch am Maison Rombaut vorbei?
Ja, da kommt man natürlich vorbei, ja.
Und dürfte dann auch mal klingeln, wenn jemand da ist.
Das darf man auf jeden Fall.
Um da einfach auch noch ein bisschen mehr zu erfahren, denn Sie wissen so viel über die hugenottische Geschichte. Natürlich kann man sich auch den Flyer durchlesen, aber ich glaube, wenn man das dann vermittelt bekommt, ist es nochmal eine ganz andere.
Persönlich. Nochmal persönlich ist es schöner, glaube ich auch. Ja.
Und Sie haben auch Theaterstücke geschrieben. Also Sie sind da sehr engagiert, was die ganze Geschichte angeht. Sie haben die Burg Greifenstein gerade erwähnt, ganz in der Nähe von Greifenthal. Das ist heute eine Ruine, ein bisschen erhöht. Man sieht sie von der A45. Man kann heute dorthin fahren, sie besuchen. Es ist immer ein schöner Ausflug dorthin. Und Sie haben angefangen, Theaterstücke zu schreiben, die auch sich mit dieser Geschichte der Hugenotten befasst. Wann fing das an?
Ja, also ich bin ja im Vorstand des Greifenstein-Vereins schon sehr lange tätig. Und bei den Sitzungen irgendwie ging es darum mal, ja, wir müssten eigentlich ein Sommerprogramm auch haben. Und da kam mir die Idee, diese Geschichte der Hugenotten als Theaterstück auf die Bühne zu bringen. Und ich wollte eigentlich auch mal zeigen, dass diese Bauern von Dorbhausen gar nicht so damit einverstanden waren, sondern ich wollte sie mal so richtig zornig auf der Bühne erscheinen lassen. Mhm. Ja, dann habe ich also auch wieder mit Unterstützung meiner ganzen Familie haben wir da die Burgfestspiele ins Leben gerufen. Dieses Hugenottenstück hieß Das verschenkte Dorf. Das war ein sehr großer Erfolg und ja, dann sagte jeder, Mensch, wann gibt's denn das nächste Stück? Ja, also da habe ich dann überlegt und habe mir dann immer im Archiv in Braunfels und in der Greifensteiner Chronik, dann habe ich gedacht, du musst wieder einen Stoff finden, der interessant ist. Und dann habe ich mir eigentlich immer aus der Chronik ein Ereignis rausgesucht und habe da draußen ein Stück geschrieben und habe also festgestellt, dass das die Leute sehr interessiert hat, Originalgeschichte am Originalschauplatz zu erleben. Mhm. Das war also immer was Tolles, hat uns natürlich, ich brauchte ein Jahr zum Recherchieren, zum Schreiben, dann die Schauspieler zusammensuchen, also es hat uns immer das ganze Jahr eigentlich beschäftigt und es hat aber sehr viel Spaß gemacht. Natürlich hätte ich das auch gerne weitergemacht, aber mit der Fertigstellung des Hauses und den Kochkursen habe ich immer gedacht, du kannst nur eine Sache richtig machen. Und da bin ich in Greifenstein so ein bisschen in die zweite Reihe zurückgerückt. Und da haben wir also das Programm jetzt bei uns zu Hause mit den Kochkursen. Und da kann ich also nicht mehr kulturell so sehr viel tätig sein.
Was ist denn jetzt so für die Zukunft geplant?
Ich denke, neue Ideen muss man immer haben. Also man darf nie sagen, hier, jetzt bin ich hier angekommen und hier, es läuft alles gut, ich mache immer so weiter. Also man muss immer die Sensoren ausstrecken und muss auch immer wieder offen für Ideen sein. Wir leben mit der Geschichte und wir vermitteln sie weiter. Wir arbeiten für die Völkerverständigung, wir arbeiten für ein vereintes Europa. Wir sind ganz stolz, dass unser Haus in ein Buch aufgenommen worden ist, eine Geschichte Deutschlands in 100 Bauwerken. Also 100 Bauwerke wurden ausgewählt in Deutschland und unser Haus ist dabei. Das sehen wir eigentlich eine sehr schöne Belohnung für unsere Arbeit, die wir geleistet haben.
Und jetzt haben Sie uns ja auch etwas mitgebracht. Steht gleich da drüben eine Hugenottentorte. Heißt auch so, haben
ja,
Sie gesagt.
Ja.
Aus was besteht die? Was ist das genau? Was steckt da drin?
Ja, also sieht ja sehr lecker aus. Ein ganz saftiger Schokoladenteig als Boden. Und dann werden Birnenhälften darauf gelegt, weil die Birne ist ja, die veredelte Birne ist ja auch von den Hugenotten publik gemacht worden. Man kannte ja damals nur ganz wenige diese einfachen Sorten. Daher ist die Birne auch ein hugenottisches Obst. Und dann kommt da eine wunderbare Haube drauf aus Sahnequark und geschlagener Sahne. Das wird also dann damit umhüllt. Mhm. Und sieht auch dann im Anschnitt her sehr wunderbar aus, weil man dann immer so einen Birnenanschnitt dann da innen drin hat.
Sie haben uns vorhin schon Ihr Lieblingsrezept verraten, die Maronensuppe. Ja. Welches ist denn so das ausgefallenste Rezept, was Ihnen so in die Hände geraten ist?
Ja, man findet schon beim Rezeptesammeln hat man schon das ein oder andere bekommen, wo man erstmal schmunzeln musste. Ich habe eine gute Freundin gehabt, die ist leider schon verstorben. Und von ihr habe ich das Rezept von der Maikäfersuppe bekommen. Da habe ich mich erst mal geschüttelt, habe ich gedacht, das kann doch nicht sein. Aber man hat also diese Suppe früher tatsächlich gegessen. Das ist aber ein Rezept, dass das ziemlich das Einzige ist, was ich nicht ausprobiert habe. Denn Maikäfer sind heute ja eine Rarität geworden. Die gibt es heute fast kaum mehr. Und daher habe ich darauf verzichtet.
Aber es gehört eben auch dazu. Ne? Das ist zu finden in dem Buch Meine Traditionsrezepte. Und hier steht dann auch, wie sie eigentlich mal zubereitet wurde. Und mit der Anmerkung der Autorin, bitte beachten Sie, dass die Maikäfer jetzt unter Naturschutz stehen. Das finde ich doch sehr schön. Also ich glaube auch nicht, dass irgendjemand Appetit drauf bekommt.
Nein, aber es ist so ein kleiner Anhang zum Schmunzeln, den ich dann da hinten an die kochbaren Rezepte noch dran gesetzt habe.
Dann bedanke ich mich ganz herzlich, Christa Gombel, dass Sie heute zu Gast waren in der Sendung Doppelkopf in HR2 Kultur. Christa Gombel aus Ehringshausen-Greifenthal im Hugenottenweg. Wir haben heute gesprochen über die hugenottische Geschichte und über hugenottische Rezepte. Mein Name ist Christiane Hillebrand. Ich freue mich, dass Sie zu Gast waren und wir sollten noch über die letzte Musik sprechen, die Sie mitgebracht haben. Je veux von Sass. Warum diese Musik?
Ja, weil das auch was ganz Flottes ist, wo man richtig auf Touren kommt.
Was auch beim Kochen gehört wird, je nachdem,
was
welche Rezepte
auf dem. Wird. Genau, genau.
Vielen Dank.
Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi.